Weihnachten wird ja oft auch als Fest des Lichtes bezeichnet. Wenn man so schaut oder sich anhört, was teilweise gesagt wird an Weihnachten, wie viele es als auch als Fest des Lichtes und der Liebe hochhalten, dann meint man an Weihnachten, da wäre alles gut, da wäre alles idyllisch, da wäre Harmonie in den Familien, Harmonie unter den Menschen. Ich habe eine Weihnachtsrede von Angela Merkel durchgelesen gestern und dort spricht sie schon erstmal von dem Kindlein und dass es wichtig ist, dass dieses Kindlein gekommen ist. Und dann geht sie aber darauf ein, dass wir ja alle die Fähigkeit haben, uns zum Besseren zu verändern, einander zu helfen und das auch anstreben sollten, dass wir diese Gesinnung haben, diese Einstellung haben, dass der eine in der Gesellschaft dem anderen hilft, dass wir in der Gesellschaft weiterkommen. Und die Art und Weise, wie es eben rübergebracht wurde, war schon zwar, das Helfen ist wichtig, das Füreinander-Dasein ist wichtig, aber dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass alles gut ist und es im nächsten Jahr dann noch besser werden sollte, noch besser, als es sowieso schon ist. Es ist natürlich nicht jede Weihnachtsrede so und nicht jeder stellt alles so gut und positiv dar und Angela Merkel tut es sicher auch nicht immer. Aber es ist so etwas bezeichnend, dass man das Jahr über so vor sich hin lebt und an Weihnachten, gut, manche erwähnen dann noch den Gottessohn, manche erwähnen dann die Liebe und die Harmonie untereinander, aber in Wirklichkeit sieht es ja oft anders aus. In Wirklichkeit versucht man, all die Probleme, die da sind, etwas zu überspielen. Man kommt zusammen mit der Familie, man kommt zusammen mit Menschen, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat und spielt die heile Welt. So richtig funktioniert es nicht immer. Oft kommt dann an Weihnachten gerade der Streit zum Ausbruch oder andere Dinge zum Ausbruch. Und es kommt eigentlich das hervor, was unter der Oberfläche brodelt. Dieses harmonische Miteinander in unserer Gesellschaft, dieses harmonische Miteinander in dieser Welt, das ist einfach nicht reell. Es ist eine Lüge. Die Frage, die man sich da auch stellen kann, ist, was sagt eigentlich Gott über Weihnachten? Hat er etwas zu sagen über Weihnachten? Natürlich ist es auf den ersten Blick etwas schwierig, denn Jürgen hat ja schon von den Festen vorher gesagt, für den einen sind Feste wichtig, für den anderen sind sie unwichtig. Das Weihnachtsfest an sich gibt es ja in der Bibel gar nicht. Deswegen müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir jetzt feststellen, was Gottes Meinung über Weihnachten ist? Es ist zwar richtig, dass Weihnachten so in der Bibel nicht geschrieben steht, aber es gibt in der Bibel andere Feste. Wir wissen zum Beispiel, dass das Volk Israel sehr viele Feste feiern musste. Sie mussten da zusammenkommen, teilweise auch nach Jerusalem reisen, um diese Feste zu feiern. Und das Volk Israel hatte die Gebote Gottes empfangen und diese Gebote sollten sie befolgen, aber sehr schnell waren sie von diesen Geboten abgewichen. Und manche Feste, die vorgeschrieben waren, haben sie auch einfach vergessen. Trotzdem haben sie andere Feste gefeiert. Und zu einem Zeitpunkt, wo der Niedergang schon ziemlich weit war im Volk Israel, sagt Gott Folgendes im Buch Amos. Amos Kapitel 3, Vers 21, da heißt es, ich hasse, ich verachte eure Feste, also Gott spricht hier, er sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Also hier sagt Gott zum Volk Israel, die tatsächlich Feste gefeiert haben, die Gott Opfer dargebracht haben. Gott sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlung nicht riechen. Und er sagt, tue hinweg den Klang, den Lärm deiner Lieder, nicht nur den Klang, sondern den Lärm, sagt er, und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Diese Aussage über die Feste Israels ist ja erstmal eine sehr negative Aussage. Wenn wir uns überlegen, da kommen welche zusammen und versammeln sich praktisch, um Feste zu feiern, die Gott vorgeschrieben hat. Und Gott sagt, ich hasse eure Feste. Ich mag eure Festversammlung nicht. Tu sie hinweg, hört auf, diese Feste zu feiern. Warum macht Gott diese Aussage? Gott macht diese Aussage nicht etwa, weil er Feste verboten hat, sondern er macht diese Aussage, weil das Volk Israel nicht in den Geboten Gottes gewandelt hat. Sie haben nicht an Gott geglaubt, sie haben ihm nicht gehorcht. Und trotzdem kommen sie zusammen und feiern die Feste im Namen des Herrn und opfern im Namen Gottes Opfer. Gleichzeitig ist aber das praktische Leben ein Leben in Ungerechtigkeit, ein Leben, das nicht Gottes Maßstaben entspricht. Und das ist der Widerspruch, das ist diese Heuchelei, die Gott anklagt, auf der einen Seite praktisch ohne Gott zu leben, ein Leben ohne Gott zu führen und auf der anderen Seite dann zu den Festzeiten zusammenzukommen und da dann des Namen des Herrn zu gedenken. Und diesen Widerspruch hasst Gott. Ja, viele Menschen, wenn sie hören, dass Gott hasst, sagen, wie kann denn Gott hassen? Aber Gott ist eben auch ein zorniger Gott und nicht nur ein liebender Gott. Oft wird an Weihnachten auch nur von der Liebe Gottes gesprochen und nicht davon, dass Gott auch hasst. Er hasst das Böse, er hasst die Sünde und er hasst heuchlerische Feste. Wenn wir hier weiterlesen, in Vers 24 heißt es dann, Kapitel 5, ja, Amos 5, ab Vers 21 und jetzt Vers 24. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also das ist, was Gott möchte, dass das Recht einherflutet wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Das ist das, was er wünscht. Und wenn das passieren würde, wenn das Recht kommen würde und die Gerechtigkeit kommen würde, dann wären ihm die Feste natürlich wohlgefällig. Dann würde er nicht über diese Feste sagen, ich hasse eure Festversammlungen. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit schauen, in unsere Gesellschaft, dann haben wir einen ähnlichen Zustand. Die Sünden, die natürlich praktiziert wurden vom Volk Israel, und die Sünden, die heute praktiziert werden, decken sich teilweise, aber eben nicht in allen Punkten. Trotzdem ist es so, dass das Leben der Menschheit im Allgemeinen ein Leben ohne Gott ist. Gott gedenkt man nicht, und wenn man Gott in der Öffentlichkeit erwähnt, dann wird man gleich in eine Ecke gedrängt, man wird verlacht. Also es ist nicht gesellschaftsfähig, den Namen Gottes im Munde zu tragen. Menschen, die in Not sind, die mögen in dieser Not vielleicht an Gott denken und zu Gott rufen, weil sie es als Kind vielleicht gelernt haben, traditionell erzogen worden sind. Und in der Not denken sie daran, sie erinnern sich daran, ah, da war ja noch Gott. Ich weiß jetzt nicht ein, ich weiß nicht aus, jetzt könnte ich diesen Gott um Hilfe anrufen. Aber wenn es gut geht, wenn es soweit gut läuft oder zumindest akzeptabel läuft, dass man trotzdem noch immer irgendwie einen Ausweg findet, wenn auch Nöte da sind, dann denkt man an diesen Gott nicht. An Weihnachten ist für viele Menschen der einzige Zeitpunkt im Jahr, der einzige Tag, an dem viele Menschen in die Kirche gehen. Das ganze Jahr über gehen sie nicht in die Kirche, denken nicht an den Herrn, lesen nicht in der Schrift. Nur an Weihnachten, da ist es noch irgendwie so eine Art Pflichtbesuch. Man geht in die Kirche und man schaut vielleicht ein Krippenspiel an und hört noch irgendeine Predigt, irgendein Wort, wo es meistens auch nicht um das Zentrale geht, sondern um irgendwelche anderen Dinge. Meistens sogar ähnlich wie das, was Angela Merkel gesagt hat, dass das Miteinander besser werden soll, dass man füreinander da sein soll und dass so die Gesellschaft zum Besseren sich entwickelt. Wenn wir die heutige Welt an sich anschauen, wenn wir mal nicht nur auf Deutschland schauen, wie es hier so aussieht, sondern wirklich die Welt anschauen, dann müssen wir uns fragen, hat sich über die vielen Jahre eigentlich alles zum Besseren entwickelt. Man spricht ja von Menschenrechten, die verfasst worden sind, damit sowas nie mehr vorkommt, was im Zweiten Weltkrieg vorgekommen ist, diese Ungerechtigkeiten. Man spricht von Frieden, von Programmen, die gemacht werden, um Frieden auf der Erde zu schaffen. Aber in Wirklichkeit, seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir mehr Tote durch Kriege als davor. Und wenn wir zum Beispiel heute, da hatten wir es auch neulich von in der Bibelstunde, Nordkorea anschauen. Nordkorea ist das Land, wo es die größte Christenverfolgung gibt. Aber nicht nur Christen werden verfolgt, es werden alle verfolgt, die in irgendeiner Weise nicht in das Regime passen. Und es gibt auch Wärter, die also erstmal in dem System mitgemacht haben, die aber irgendwann nicht mehr mitmachen wollten. Das sind aber wenige. Ein Wärter, von dem ich das Zeugnis gelesen habe, der schreibt, dass er erstmal ankam in so einer Gefangenenanstalt, in so einem Gulag, und als er die Gefangenen gesehen hat, da war er entsetzt. Es waren wie Skelette, die sich irgendwie bewegten. Ja, er war so entsetzt über diese Zustände, dass er es erstmal nicht fassen konnte, dass sowas irgendwie überhaupt möglich ist. Aber er war dann in diesem System drin und er musste natürlich auch die Bestrafung ausüben, diese Grausamkeiten verüben, denn man war sozusagen gezwungen dazu. Und so ist es dann, wenn auch am Anfang ein Entsetzen da ist, ist es dann doch sehr bald so, dass man sich einfügt, dass man mitmacht, dass man zum Mittäter wird. Wenn man auch vorher nicht unbedingt ein gewaltbereiter Mensch gewesen ist. Und das sehen wir nicht nur in Nordkorea, das haben wir in Deutschland gesehen, wie die meisten Mittäter waren, wie sie mitgemacht haben. Und das sehen wir bei Experimenten, die gemacht worden sind, dass die wohlerzogensten Menschen, die Menschen, die nach außen hin am besten dastanden und von allen geschätzt wurden, dass sie sehr schnell zu Verbrechern wurden, dass sie zu solchen wurden, die fähig waren, Grausamkeiten zu verüben. Und von daher sagt uns auch die Bibel sehr realistisch über den Menschen, dass die ganze Menschheit in der Finsternis ist. Die ganze Menschheit ist in Finsternis und wir wollen dazu einige Bibelstellen anschauen. Wir wollen versuchen, in der heutigen Predigt auf drei Punkte einzugehen. Nämlich erstens auf diese Finsternis, von der die Bibel spricht. Dann wollen wir aber doch das Licht betrachten. Denn das Licht ist ein wichtiges Thema in der Schrift und das Licht als Kontrast zu dieser Finsternis. Und als dritten Punkt wollen wir schauen, was es bedeutet, im Licht zu sein, im Licht zu wandeln. Was hat es für praktische Auswirkungen oder sollte es haben? Wir schlagen Psalm 82, Vers 5 auf. Da heißt es aber, sie wollen nichts erkennen und nichts verstehen, sondern wandeln in der Finsternis, es wanken alle Grundfesten der Erde. Hier sehen wir ein Grundproblem des Menschen. Er will nicht erkennen und er will nicht verstehen. Und hier geht es jetzt natürlich um geistliche Dinge, hier geht es nicht um Erkennen und Verstehen allgemein. Ja, es heißt zum Beispiel von den Verführern in der Schrift, dass sie alle Zeit lernen, dass sie immer zu lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, es gibt Menschen, die lernen immer neue Dinge, erfahren neue Dinge, aber kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Die Erkenntnis aber, die Gott in seinem Wort offenbart, das er uns gegeben hat, diese Erkenntnis, die wird grundsätzlich abgelehnt. Und da heißt es, sie wollen nichts erkennen, und sie wollen nicht verstehen, sondern wandeln in der Finsternis. Das heißt, Menschen ohne Erkenntnis Gottes wandeln in der Finsternis. Die Finsternis hat ihre Sinne verblendet. Wenn wir weiter in den Psalmen bleiben, Psalm 107, Vers 10. Da heißt es, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. So dass er ihr Herz durch Unglück beugte, sie strauchelten und niemand half ihnen. Hier sehen wir auch eine Finsternis, Finsternis zusammen mit Todesschatten, aber hier haben wir eine Finsternis, die deswegen über den Menschen kam, weil er den Worten Gottes widerstrebt hat. Im Zusammenhang haben wir natürlich das Volk Israel, das Gott ungehorsam war, und Gott hat Unglück über sie gebracht, Gott hat Unglück über das Volk Israel gebracht, und sie wurden tatsächlich gefangen und saßen in Finsternis und saßen gebunden in Elend und Eisen. Diese Stelle drückt auch aus, dass Gott alles in seiner Hand hält und auch wirklich Unglück über Menschen bringen kann. Und beim Volk Israel, das ja das von Gott berufene Volk war, ist es natürlich umso klarer, weil Gott ihnen gesagt hat, er hatte sie gewarnt, dass dieses Unglück über sie kommen wird, dass Unglück sie überfallen wird, dass das, was sie fürchten, über sie kommen wird. Dieser Psalm geht aber weiter, denn hier wird auch das Eingreifen Gottes aufgezeigt. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus der Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Also hier sehen wir, es bleibt nicht bei dieser Finsternis, sondern es gibt ein Eingreifen Gottes in dieser Not. In Jeremia 23, ab Vers 10, da lesen wir, denn das Land ist voll von Ehebrechern, denn das Land trauert wegen des Fluches, die Auen der Steppe sind verdorrt, ihr Treiben ist böse und sie missbrauchen ihre Macht. Also hier sehen wir erstmal, es wird den Menschen Ehebruch vorgeworfen, die Ehe wird nicht mehr geheiligt, die Schrift sagt, den Unzüchtigen und den Ehebrecher, den wird Gott richten im Neuen Testament. Auch im Alten Testament war das ein Problem und wir haben zwei Arten von Ehebruch. Wir haben Ehebruch in dem Sinne, dass tatsächlich die Ehe gebrochen wurde, dass die Ehe nicht geheiligt wurde. Und wir haben auch geistlichen Ehebruch, Ehebruch Gott gegenüber. Das wird in der Bibel auch als Ehebruch bezeichnet, wenn man Gott verlässt, wenn man Gottes nicht mehr gedenkt und anderen Göttern dient oder gar keinem Gott mehr dient. Das ist Ehebruch im geistlichen Sinne. Und wir lesen dann weiter, auch bei den Propheten, Entschuldigung, darum soll, Vers 11, denn sowohl der Prophet als auch der Priester sind ruchlos. Sogar in meinem Haus habe ich ihre Bosheit gefunden, spricht der Herr. Darum soll ihr Weg wie schlüpfriger Boden in der Finsternis werden. Sie sollen gestoßen werden und auf ihm fallen, denn ich will Unheil über sie bringen, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Jetzt wird auf diejenigen eingegangen, die eigentlich die religiösen Führer des Volkes sind, nämlich der Prophet und der Priester. Der Prophet und der Priester, sie sollten vorangehen als Vorbilder für die Herde, als Vorbilder für die Einzelnen, damit die Einzelnen diesem Vorbild auch nachfolgen und genauso vorbildlich handeln und danach streben, so zu handeln wie der Prophet und der Priester. Aber dem ist nicht so, sondern sie handeln auch ruchlos und sogar in dem Haus im Tempel Gottes, dort verüben sie Bosheit. Wenn wir heute unsere religiösen Führer anschauen, was sie verkündigen und was sie predigen, dann sehen wir das gleiche Bild. Sie handeln ruchlos, sie verkündigen nicht die Wahrheit. Sie verkündigen den Menschen, dass alles gut ist. So wie es auch im Alten Testament schon der Fall war, dass die Propheten gesagt haben, Friede, Friede, wobei es doch keinen Frieden gibt, spricht der Herr. Und so auch hören wir heute, wenn wir Predigten hören, sei es von Vertretern der Kirche oder sonstigen hochgestellten Persönlichkeiten im religiösen Bereich, so sagen sie Friede. Ihr werdet alle in den Himmel kommen, es ist alles gut, es gibt keine Hölle. Ich erinnere mich an eine Situation, die Wilhelm Busch erzählt, wo im Krieg war das, da war ein Soldat schwer verwundet und lag im Sterben. Und dieser Soldat, als er im Sterben lag, hatte auf einmal Angst vor der Hölle. Er hatte auf einmal Angst davor, vielleicht gibt es ja doch ein Gericht. Sein Pfarrer hatte ihm erzählt, es gibt keine Gericht, es gibt keine Hölle, und so hat er sich nicht darum gekümmert, hat er sich nicht um irgendeine Strafe oder irgendwelche Konsequenzen gekümmert, die vielleicht in der Ewigkeit auf ihn warten. Aber im Angesicht des Todes war er sich da nicht mehr so sicher. Und so ist es bei vielen Menschen. Viele Menschen, die im Leben stehen, die vor sich hin leben, die das Leben genießen und nach dem Prinzip Carpe Diem leben, denken nicht an Gott, sie denken nicht an ein Gericht. Und wenn jemand spricht von der Hölle, dann heißt es, du willst doch nur Angst machen. Du willst doch nur mit diesen Reden wie im Mittelalter mich verängstigen und mit einer Hölle kommen. Aber dann, im Moment des Todes, kommt bei vielen diese Angst auf. Kommt bei vielen dieses Wissen auf, es gibt ein Gericht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Gott dieses Wissen dem Menschen ins Herz gelegt hat. Und in bestimmten Situationen weiß der Mensch auf einmal, es gibt ein Gericht. Und wenn es auch nur eine kurze Erkenntnis ist, eine kurze Angst, eine kurze Sorge, vielleicht stimmt es doch, ist es so, dass dieses Wissen da ist. Und Gott hat auch eine gewisse Erkenntnis von sich selbst dem Menschen ins Herz gelegt, so dass der Mensch auch weiß, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen höchsten Gott. Während der meisten Zeit des Lebens ist bei vielen Menschen diese Erkenntnis verdrängt. Sie wird verdrängt und nicht beachtet, aber dann in bestimmten Situationen, in bestimmten Nöten kommt diese Erkenntnis zum Vorschein und man fragt sich, was ist es, was ist, wenn es doch stimmt, wenn es doch einen Schöpfer gibt, wenn es doch ein Gott ist, gibt, vor dem ich mich verantworten muss, wenn es doch eine Hölle gibt. Und dieser Soldat ließ dann den Militärpfarrer rufen, der kam dann zu ihm und er fragte ihn, sagen Sie mir ehrlich, gibt es eine Hölle? Ich muss es wissen, ich werde sterben und ich muss wissen, was mich erwartet oder ob es noch einen Ausweg gibt. Und dann hat er ihm vergewissert, er braucht sich keine Sorgen zu machen, es gibt keine Hölle, er wird direkt in den Himmel kommen, es wird alles gut sein, und hat ihn so belogen. Und dann ist er gestorben. Eine sehr traurige Geschichte, denn in diesem Moment wäre es genau gut gewesen, wenn jemand zu ihm gekommen wäre und ihm das Evangelium verkündigt hätte, ihm gesagt hätte, wo der Ausweg liegt, dass es tatsächlich eine Hölle gibt, aber dass Gott einen Ausweg geschaffen hat. Die Schrift sagt uns, dass solche Menschen, die Lügen verbreiten über die Ewigkeit, dass sie nicht davonkommen werden. In Vers 12 lesen wir, darum soll ihr Weg wie ein schlüpfriger Boden in der Finsternis werden. Sie sollen gestoßen werden und auf ihm fallen, denn ich will Unheil über sie bringen, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Der Herr wird tatsächlich Unheil über solche bringen, die andere belügen, die religiöse Führer sind, aber die nicht die Wahrheit reden, wie sie in der Schrift steht. Auch im Neuen Testament spricht Jesus von dieser Finsternis. Im Johannesevangelium Kapitel 3. Vers 19. Da heißt es, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also hier wird das Licht erstmal erwähnt. Das Licht ist in die Welt gekommen und das Licht ist Jesus Christus. Es ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie wollten nicht zum Licht kommen, sie wollten nicht zu Jesus kommen, weil ihre Werke böse waren. Und das bezieht sich jetzt eben nicht nur auf solche, die in einem schlimmen, in einem ungerechten, diktatorischen Regime wie in Nordkorea oder andererorts auf der Welt Gewalt verüben, sondern es bezieht sich allgemein auf die Menschheit. Ihre Werke waren böse. Und was sagt die Schrift über böse Werke? Welches Werk ist ein böses Werk? Die Schrift sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das heißt, jedes Werk, das ganze Leben, das losgelöst ist von Gott, losgelöst ist vom lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, das ist böse. Und somit haben wir viele Werke angesammelt, die böse sind. Über das ganze Leben sammelt sich so viel an, dass ohne Erkenntnis, ohne Glauben getan wurde, das letztendlich nach Gottes Maßstab böse ist. Das heißt nicht, dass es unbedingt in Bezug auf jemand anderes böse sein muss. Wenn ich jemandem helfe und das ganz im Unglauben tue, dann hilft es in dem Moment dem anderen vielleicht schon. Wenn ich jemand Kleidung schenke, wenn ich jemand Essen schenke, wenn ich sonst irgendwie mich für jemand einsetze und das ganz im Unglauben tue und losgelöst von Gott, dann ist dem erstmal geholfen. Gott beurteilt aber die Motivation des Herzens auch. Er beurteilt genau, warum etwas getan wird und was der Grund für unsere Handlungen ist. Und hier, wenn wir die Motivation anschauen, dann sieht es oft sehr schlecht aus. Wenn wir mit Menschen sprechen, die zum Beispiel ehrenamtlich engagiert sind, sozial engagiert sind, dann kommt sehr schnell bei vielen habe ich das erfahren und erlebt, dass sie sich selbst im Mittelpunkt stehen und stolz darauf sind, wie sie da anderen helfen und wie sie tatsächlich auch andere bis zum gewissen Grad verachten, die nicht sozial engagiert sind, die sich nicht in irgendeiner Weise so einsetzen. Vieles, was getan wird, das können wir direkt auf Egoismus, auf Eigenliebe zurückführen, sogar wenn es ein Dienst am Nächsten ist. Einen aufopferungsvollen, selbstlosen Dienst, den findet man selten. Und da der Herr das Herz beurteilt und die Motivation beurteilt, so ist es so, dass nichts mehr wirklich als gut und heilig in sich selbst stehen bleiben kann, das nicht durch Gott, durch den Herrn gewirkt wird. Da die Werke böse waren, lehnen sie Jesus ab. Und das zeigt sich, dass der Höhepunkt der Bosheit des menschlichen Herzens, der Höhepunkt der Bosheit ist, dass man Jesus ablehnt. Und die Gründe, Jesus abzulehnen, sind vielfältig. Entweder sagt man, ich brauche keinen Erlöser, ich brauche keine Sündenvergebung, ich bin gut genug, das hört man oft. Oder es ist einfach ein Desinteresse, es interessiert mich nicht. Oder es ist tatsächlich so, dass man sein Leben nicht ändern möchte. Viele Menschen, die das Evangelium gehört haben, haben verstanden, sie können Sündenvergebung haben, haben verstanden, sie können ein neues Leben bekommen, aber sie wollen ihr Leben nicht ändern. Das ist tatsächlich auch der Grund bei vielen, die nichts von Jesus wissen wollen. Und wenn man dann spricht von den Folgen, von der ewigen Konsequenz, dann kommt als Antwort, dann warten wir es halt mal ab. Zurückgekommen ist noch keiner. Allerdings stimmt die Aussage so nicht, denn der Herr Jesus selbst ist zurückgekommen. Er ist auferstanden und es ist bezeugt worden, dass er auferstanden ist. Es gab über 500 Zeugen bei einer Situation und Paulus schreibt, dass die meisten von ihnen noch leben. Zu dem Zeitpunkt, als er den Korintherbrief geschrieben hat. Und so eine Aussage hätte er nie tätigen können, wenn das nicht gestimmt hätte. Denn man kann davon ausgehen, dass einige der Empfänger des Briefes zu Paulus gesagt haben, ja, stell uns mal ein paar von den Leuten vor, die noch leben, die den Herrn Jesus gesehen haben. Wir bleiben jetzt im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief. Kapitel 5, Vers 19, da heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Also Johannes sagt, er weiß, dass er aus Gott ist und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Johannes hat hier eine Gewissheit, aus Gott zu sein, aber er verurteilt die ganze Welt. Hier könnte man ja auch meinen, das ist eine sehr hochmütige Aussage. Er sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind, aber alle anderen sind im Bösen. Aber wenn wir die Geschichte von Johannes anschauen, dann sehen wir, dass auch Johannes einer der Zwölfen war, die berufen worden sind von Jesus Christus. Und wir wissen, dass auch er, bevor er zum Herrn gefunden hat, dass auch er im Bösen war. Das heißt, er tätigt diese Aussage nicht in der Meinung, dass er von Anfang an anders war, sondern er tut das im Bewusstsein, dass er genauso im Bösen war wie die ganze Welt. Und das Böse, wenn das Böse in der Schrift erwähnt wird, da ist nicht nur die Bosheit an sich gemeint, sondern es ist auch der Böse gemeint. In dem Zusammenhang sehen wir das und auch vom Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Diejenigen, die eben nicht zu Christus gehören, gehören zum Teufel, gehören zum Bösen und wollen das, was der Böse will. Das heißt, der Wille ist ausgerichtet auf das, was der Böse will. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch das will, was offensichtlich und ganz klar böse ist. Wenn man etwas offensichtlich Böses sieht, dann stimmen die meisten zu, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Aber die Schrift sagt, dass der Widersacher sich verkleidet als Engel des Lichts und er verbreitet Ideen und Gedanken, die erstmal gut erscheinen, die aber in Wirklichkeit böse sind. Und durch diese Ideen und Gedanken ist die ganze Welt geprägt durch die Lügen des Widersachers und so tut die ganze Welt den Willen des Widersachers, den Willen des Bösen. Diese Finsternis ist eine Finsternis, die sich dann, wenn der Mensch in dieser Finsternis bleibt, in der Ewigkeit auch auswirkt. Der Mensch kommt in der Finsternis zur Welt, er wird in Sünde geboren, er wächst in Sünde auf. Und wenn er in der Sünde bleibt, so wird er in der Ewigkeit auch in der Finsternis bleiben. Da fragen wir uns aber, ob das denn zusammenpasst, wenn die Schrift tatsächlich und auch im Neuen Testament von Flammen spricht. Lukas 16. Da geht es um den reichen Mann, der stirbt und der seine Augen im Totenreich auftut. Und in Vers 23 heißt es, und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Wir lesen hier von Flammen, dass er Pein leidet in dieser Flamme. Und es ist wichtig zu betonen, es ist eine Begebenheit, die Jesus erzählt. Jesus, der gerne als der sanftmütige, liebevolle, demütige dargestellt wird, der sicher auch ist. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber Jesus erzählt solch eine Geschichte, wo man ja meinen könnte, das ist ja eine grausame Geschichte. Wie kann Jesus solch eine grausame Geschichte erzählen, dass jemand stirbt und dann seine Augen in Flammen erhebt? Aber tatsächlich ist es die Liebe des Herrn, die ihn dazu bewegt, solch eine Geschichte zu erzählen. Denn er möchte die Menschen ja dadurch warnen, dass es möglich ist zu sterben und seine Augen in Flammen wieder aufzumachen. Und das ist eine Warnung des Herrn und spricht für die Liebe, die er zu den Menschen hat. Diese Flammen sind also eine Realität, aber an einer anderen Stelle, nämlich im Matthäusevangelium, da lesen wir von dieser Finsternis, die ich erwähnt hatte, Matthäus 8. Vers 12, da heißt es, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Also hier heißt es, die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Warum werden die Kinder des Reiches in die äußerste Finsternis hinausgeworfen? Das ist die erste Frage. Das sind ja diejenigen, die eigentlich sich zu Gott gezählt haben, die eigentlich der Meinung waren, sie sind auf dem richtigen Weg. Sie sind dabei, in die ewige Herrlichkeit einzugehen. Wenn wir den Zusammenhang anschauen, dann sehen wir es, die Kinder des Reiches, hier ist das Volk Israel gemeint. Und als Jesus kam, war es so, dass er auf viele Menschen getroffen ist, die ihn angenommen haben. Viele Menschen, die aber nicht zum Volk Israel gehörten, die das geglaubt haben, was er gesagt hat. Das sehen wir in Vers 10. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten, von Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das heißt, das Heil wurde von vielen Heiden angenommen. Es wurde aber von einer großen Anzahl von Juden abgelehnt. Und deswegen sagt Jesus, die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, wo es Heulen und Zähneknirschen sein wird. Und wir haben hier diese zweifache Beschreibung. Auf der einen Seite die Flammen, von der uns auch die Offenbarung erzählt, die da sein werden in der Hölle, in der ewigen Bestrafung. Und auf der anderen Seite die Finsternis. Und das ist deswegen so, um dieses Missverständnis auch aus dem Weg zu räumen, dass viele sagen, ich will lieber in die Hölle kommen, da ist es schön warm, da sind Flammen, da kann man sich an den Flammen wärmen und da ist es auch schön hell durch die Flammen. Aber genauso wird es nicht sein, denn in der Hölle, da kommt alles das zusammen, was schlimm ist, was negativ ist. Auf der einen Seite der negative Anteil der Flammen, auf der anderen Seite das Negative der Finsternis. Und so heißt es auch im Judasbrief, dass das Finsternis der Ewigkeit ihnen aufbewahrt bleibt. Also bis sie so weit, bis sie da hinkommen und in das Finsternis der Ewigkeit hineinkommen. Das heißt, die Hölle ist schlimmer als das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Während auf der anderen Seite natürlich die Ewigkeit, der Himmel beim Herrn, besser als das Beste ist, was wir uns vorstellen können. Ich möchte jetzt aber übergehen von der Finsternis zum Licht. Wenn wir nämlich hier stehen bleiben würden, dann wäre die Situation sehr elend. Es wäre wirklich so, dass niemand Hoffnung haben könnte und alle würden warten mit Zittern und mit Angst auf das Gericht. Aber die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft der Liebe, eine Hoffnung, die reell ist und die erfahrbar ist. Im Johannesevangelium, wenn wir in Kapitel 1, Vers 1 anfangen, da sehen wir, dass am Anfang das Wort war. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also hier sehen wir, dass Jesus Christus hier schon erwähnt wird. Jesus Christus war im Anfang. Jesus Christus war von Anfang an da. Er kam nicht erst in Existenz, als er Mensch wurde, sondern er ist der lebendige Gott. Wir haben diesen dreieinigen Gott, der in der Schrift sich uns offenbart, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und Jesus existierte schon immer. Er war am Anfang und hier sehen wir, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Durch Jesus Christus wurde die ganze Welt erschaffen, wurde alles erschaffen, wurden wir erschaffen. Und die ganze Welt wird auch erhalten durch Jesus Christus. Diese Kraft des Herrn ist nötig, damit nicht alles zusammenbricht. Wenn Jesus aufhören würde, diese Welt zu erhalten, dann würde diese Welt sofort aufhören zu existieren. Sie würde in sich zusammenbrechen. Und in Vers 4 sehen wir dann, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Hier lesen wir von einem Licht, das in der Finsternis leuchtet und das von der Finsternis nicht begriffen wird oder nicht ergriffen wird. Wir lesen auch im ersten Johannesbrief, dass Gott Licht ist und dass in ihm gar keine Finsternis ist. Er ist vollkommenes Licht, er ist vollkommen heilig, ohne irgendeine Vermischung mit Finsternis. Die Tatsache, dass Gott keine Finsternis ist und dass Gott heilig ist, diese Tatsache führt dazu, dass kein Mensch, der auch nur eine Sünde in seinem Leben begangen hat, rein theoretisch, denn wir haben vorher gesehen, es bleibt nicht bei einer Sünde, aber kein Mensch, der auch nur eine Sünde begangen hätte, könnte in die Gegenwart Gottes treten, könnte vor Gott bestehen. Denn Gott ist Licht und er wird keine Finsternis zu sich lassen. Er wird nicht zulassen, dass Menschen, die Finsternis in sich haben, die aus der Finsternis kommen, so einfach so angenommen werden und in seine Gegenwart treten können. Und das ist auch der Grund für dieses Dilemma, das ist der Grund dafür, dass wir einen Erlöser brauchen. Dass wir jemand brauchen, der hier einen Ausweg schafft und eine Möglichkeit schafft, dass es doch möglich ist, in die Gegenwart Gottes, in dieses heilige, helle Licht zu treten. Und das ist genau der Grund, warum Gott Jesus Christus in diese Welt geschickt hat. Jesus Christus kam in diese Welt als das Licht der Welt. Wir lesen davon in Johannes 12, Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus, der selbst sagt, ich bin das Licht der Welt, sagt hier an dieser Stelle, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wir sehen aber, er kommt in diese dunkle Welt, in diese finstere Welt und er kommt als das Licht, damit die Menschen nicht in der Finsternis bleiben. Auch in dieser Aussage sehen wir die Tatsache beinhaltet, dass die Menschen erstmal in der Finsternis sind. Aber er ist gekommen, damit die Menschen nicht in der Finsternis bleiben. Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen, dass ein Mensch von der Finsternis ans Licht kommt? Dazu lesen wir in der Apostelgeschichte 26, und zwar redet hier Paulus in Vers 18. Also Paulus war ja der Apostel Gottes, der unter die Heiden gesandt wurde, der unter sie gesandt wurde, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und durch die Verkündigung des Paulus sollten den Menschen die Augen geöffnet werden, wie es hier heißt. Das heißt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Der Römerbrief sagt uns, dass die Verkündigung aus Gottes Wort kommt, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt durch Gottes Wort. Und durch die Verkündigung werden die Augen geöffnet und Menschen bekehren sich von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann treffen zwei Reiche aufeinander, das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis. Und durch die Verkündigung wirkt Gott an den Herzen der Menschen. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes, wenn das Evangelium weitergegeben wird. Und Menschen bekommen geöffnete Augen. Sie sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Und sie bekehren sich vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und diesen Auftrag hatte Paulus. Er sollte unter den Heiden das Wort verkündigen, sodass genau das geschieht. Und wir sehen hier auch, dass diese Umkehr durch die Vergebung der Sünden geschieht, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, der Mensch braucht Vergebung der Sünden. Das ist das, was im Alten Testament immer wieder angekündigt wurde. Es muss ein Erlöser kommen. Es wird jemand kommen, der es möglich macht, dass die Menschen Vergebung der Sünden bekommen. Und Jesaja 53 ist ja eine ganz bekannte Stelle, wo von dem Leiden des Herrn gesprochen wird. Auch auf das Leiden des Herrn geht Paulus in dieser Rede ein. Nämlich in Vers 23. Da geht Paulus auf die Schriften der Propheten ein und er sagt, dass die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde, in Vers 23, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Es wurde also lang angekündigt, dass Jesus kommen würde, dass Jesus in die Welt kommen würde. Es wurden die Umstände seines Kommens angekündigt. Es wurde der Ort seiner Geburt, nämlich Bethlehem, vorausgesagt im Alten Testament. Man kann sogar ausrechnen, wann er auf die Welt kommen würde mit dem Buch Daniel. Und sämtliche Details seines Wandels und seines Handelns wurden schon vorausgesagt, sodass niemand anderes diesen Auftrag erfüllen konnte, sondern wirklich nur der wahre Sohn Gottes, Jesus Christus selbst. Und es war von Anfang an klar, dass Jesus kommt, um zu leiden. Es ging nicht nur darum, dass ein Kindlein geboren wird, dass ein Kindlein in der Krippe liegt, sondern es ist von Anfang an klar gewesen, er kommt, um zu leiden, er kommt, um zu sterben, er ist sozusagen dem Tod geweiht. Warum musste es geschehen, dass er leidet? Es musste deswegen geschehen, weil der Sünde Sold der Tod ist. Der Sünde Sold ist der Tod, sagt die Schrift, und Sünde führt zum Tod. Die Übertretung Adams hat dazu geführt, dass er erstmal geistlich gestorben ist. Er war geistlich tot, getrennt von Gott. Die Bibel definiert Tod als Trennung, und in dem Fall ist es Trennung von Gott, der geistliche Tod. Der natürliche Tod ist Trennung von Seele und Leib. Die Bibel definiert Tod nicht als Aufhören oder das Ende der Existenz, sondern Tod im biblischen Sinne ist immer Trennung. Und Tod ist der Sünde Sold, und im Alten Testament wurden Tiere geopfert, damit der Mensch weiterleben konnte, damit der Mensch Sündenvergebung empfing. Nun sagt uns aber das Neue Testament, dass durch das Opfer von Tieren die Sünde nicht ausgelöscht werden kann, dass die Sünde nicht hinweggenommen werden kann durch diese Tieropfer. Und deswegen musste jemand kommen, der ein vollkommenes Opfer bringt. Es musste jemand kommen, der als Erlöser kommt und der ans Kreuz geht, der stellvertretend für uns leidet. Und Johannes 3, Vers 16 sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat in seiner Liebe einen sehr weisen Ausweg geschaffen. In seiner Liebe hat er Jesus Christus geschickt, der für uns leiden sollte, der an unserer Stelle die Strafe erleidet, die wir verdient hätten. Und das ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes. Und hier zeigt sich auch das Licht Gottes. Das Licht des Herrn zeigt sich im Leiden des Erlösers, im Leiden des Messias, wie er bereit war, für uns zu sterben und für uns alles auf sich zu nehmen. Eigentlich hätte jeder von uns eine Bestrafung verdient, die vergleichbar ist mit der Kreuzigung. Jeder von uns hätte die Hölle verdient. Aber der Jesus ist gekommen und hat die Seinen geliebt bis ans Ende. Er ist für die Seinen ans Kreuz gegangen, um sie zu erlösen. Und wenn wir schauen, was er alles durchgemacht hat, dann sehen wir, wie groß seine Liebe war. Er hätte zu jedem Zeitpunkt dieses Werk niederlegen können, vom Kreuz herabsteigen können und sagen können, für diese Menschen, die mich ablehnen, da gebe ich mein Leben nicht hin. Aber die Schrift sagt uns, dass er für Feinde gestorben ist, dass er Feinde geliebt hat und am Kreuz hat er auch für die Feinde gebetet. Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun sehen wir hier dieses Erlösungswerk, das Paulus hier auch beschreibt, dass es vorausgesagt wurde, so wie es geschehen ist. Und nun ist die Frage, ja, wie geschieht es, dass man in den Genuss dieser Erlösung kommt? Und hier sehen wir schon in diesem Vers, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Es geschieht nicht durch Werke, es geschieht nicht durch eigenen Verdienst, dass man Vergebung bekommt. Es geschieht auch nicht durch die Absolution des Priesters. Es geschieht auch durch kein Ritual. Es geschieht durch überhaupt nichts, was wir tun können, denn der Epheserbrief sagt uns, dass wir aus Gnade errettet sind, durch den Glauben und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn wir diese Erlösung verdienen könnten durch viele gute Werke, dann könnten wir uns auf die Schulter schlagen und sagen, wir haben es gut gemacht. Und wenn wir dann mal bei Gott wären, würde Gott uns auf die Schulter schlagen und sagen, das habt ihr gut gemacht, jetzt seid ihr bei mir. Aber genau so ist es nicht, sondern es ist ein Geschenk des Herrn, es ist ein Geschenk, das allein der Herr vollbracht hat. Und allein im Vertrauen, im Glauben auf dieses Geschenk, auf dieses Erlösungswerk, da werden wir gerettet, da bekommen wir Sündenvergebung. Wer glaubt, wird gerettet werden, sagt uns die Schrift. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch den Glauben allein, und das heißt nicht einfach im Kopf für wahr halten, sondern es heißt darauf vertrauen. Es heißt zu wissen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, aber ich vertraue allein auf das, was der Herr für mich getan hat und füge dem nichts hinzu, füge dem keine Werke oder sonst etwas hinzu. Und das ist eine große Gnade, ein großes Licht, an das wir denken sollten, wenn wir auch an Weihnachten daran denken, dass der Herr Jesus in die Welt gekommen ist, dann denken wir nicht nur daran, dass er als Licht in die Welt gekommen ist, sondern dass auch in seinem Leiden, so grausam es auch war, dass auch in seinem Leiden dieses Licht Gottes und die Herrlichkeit Gottes erkennbar sind, dass sich da der Ausdruck der Liebe Gottes zeigt. Hier zeigt uns wirklich, wie sehr Gott uns geliebt hat. Und es gibt hier zwei Reaktionen auf die Botschaft des Evangeliums. Wir hatten ja schon gesehen, grundsätzlich wird diese Botschaft abgelehnt. Die einen sagen, ich brauche diese Erlösung nicht, ich schaffe es ohne diese Erlösung in den Himmel. Andere sagen, um mich steht es viel zu schlimm. Ich habe viel zu viel gesündigt, als dass ich diese Erlösung noch verdienen könnte, als dass ich noch gerettet werden könnte. Und beide Aussagen sind verhängnisvoll. Beide Aussagen führen dazu, dass man das Heil links liegen lässt und eben nicht in den Genuss dieser Erlösung kommt. Wir wissen an Paulus, Paulus sagt von sich, dass er der größte Sünder ist. Für Paulus gab es diese Möglichkeit, zum Herrn zu kommen und diese Vergebung, diese Erlösung anzunehmen. Der größte Sünder durfte zum Herrn finden. In dem Sinne ist jeder andere nur noch der zweitgrößte Sünder. Und wenn der größte Sünder gerettet werden durfte, so darf auch der zweitgrößte Sünder gerettet werden, wenn er auf das vertraut, was der Herr Jesus getan hat. Das heißt, niemand soll sagen, für mich gibt es keine Hoffnung mehr, sondern er soll auf das einfach schauen, was der Herr getan hat und darauf vertrauen, dass das Blut Jesu so kostbar ist und so wertvoll ist und ausreichend ist, um alle Sünden auszutilgen. Egal, welche Sünden es auch sind, alle Sünden können durch das Blut Jesu ausgetilgt werden. Wie auch immer die Vergangenheit aussieht, die Vergangenheit wird ausgetilgt, sie wird ausgelöscht und Gott sagt, er will dieser Sünden nicht mehr gedenken. Er wirft sie ins tiefste Meer, erinnert sich nicht mehr daran. Wir Menschen haben ja eine sehr gute Erinnerung. Sogar wenn sich jemand bei uns entschuldigt, kann es sein, dass wir diese Dinge wieder vorholen. Bei einem Streit zum Beispiel. Es ist sehr üblich, zum Beispiel unter Ehepaaren, wenn ein Streit aufkommt, dann werden Dinge ausgepackt, die schon längst vergeben waren, die schon längst vorbei sind, über die man eigentlich nicht mehr sprechen sollte. Aber dann erinnert man sich an all diese Punkte und wirft sie sich gegenseitig an den Kopf. So ist es aber nicht beim Herrn Jesus. Wenn wir auf das vertrauen, was er für uns getan hat, wenn wir auf diese auf dieses Erlösungswerk vertrauen, dann wird er unsere Sünden nicht mehr gedenken. Er wird nicht mehr seinen Finger drauflegen und sagen, das hast du getan, das hast du getan, das hast du getan. Nein, sondern die Sünden sind im tiefsten Meer. Nun könnte man ja sagen, ja, wenn das so ist, dann kann man ja so leben, wie man will. Dann kann man ja drauf lossündigen, dass es nur so kracht. Und das ist der dritte Teil der Predigt. Wir hatten gesehen die Finsternis, wir haben das Licht betrachtet und den Übergang von der Finsternis zum Licht. Und der dritte Teil ist der Wandel. Es ist so, wenn der Herr Jesus einen Menschen zu sich zieht, wenn jemand zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt und diese Sündenvergebung angenommen hat, dann ist er auch berufen, im Licht zu wandeln. Im Licht zu wandeln, so dass es Gott wohlgefällig ist. Wenn wir in Johannes 8 lesen, Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus diese Aussage, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wer dem Herrn nachfolgt, hat das Licht des Lebens und hat so die Berufung und auch die Befähigung von Gottes Seite, im Licht zu wandeln. Es ist nötig, Licht zu haben. Es ist nötig, das Licht des Lebens zu haben, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. So auch im Römerbrief, Römer 13. Da heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Hier ist eine Aufforderung und wir wissen, dass der Römerbrief an Gläubige geschrieben wurde, an die Gläubigen, die in Rom versammelt waren. Und Paulus sagt zu den Gläubigen, lasst uns nun ablegen, er spricht sogar mit uns, er sagt, lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das heißt, der Gläubige ist berufen und aufgefordert, die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichts anzuziehen. Und dann sagt er, lasst uns anständig wandeln wie am Tag und zählt einige Sünden auf, nämlich Schlemmereien, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung, Streit und Neid. Das ist keine komplette Liste. Paulus geht immer wieder auf Sünden auf, die ein Christ ablegen soll, die er nicht mehr praktizieren soll, die er nicht mehr tun soll. Und er sagt im Gegensatz dazu, zieht stattdessen den Herrn Jesus Christus an, zieht ihn an und wandelt würdig der Berufung, wandelt nach dem, was er uns gesagt hat, was er uns gelehrt hat und ihm wohlgefällig. Und dazu müssen wir den Herrn Jesus Christus anziehen, das heißt auch im Glauben ihn anzuziehen, im Glauben und als Gegensatz dann dazu, und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Es ist leicht, das Fleisch so zu pflegen, dass Begierden erregt werden. Der einzige Ausweg, dass es nicht geschieht, ist, den Herrn Jesus Christus anzuziehen und das zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Auch im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 6, Vers 14, da lesen wir, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier sehen wir einen Ruf Gottes zur Absonderung, weil es so ist, dass Licht und Finsternis nicht zusammenpassen. Und gewisse Assoziationen möchte der Herr nicht mehr. Gewisse Assoziationen, und hier im Zusammenhang sehen wir natürlich den Zusammenhang von gemeinsamem Gottesdienst. Wir wissen, dass heute die ökumenischen Bestrebungen immer weiter vorangetrieben werden und es ist der Wunsch vieler Kirchenvertreter, eine Einheitskirche zu haben. Diese Einheitskirche ist aber Gott nicht wohlgefällig. Und in der Offenbarung lesen wir, es wird tatsächlich eine Einheitskirche geben, nämlich eine Gegenkirche, eine gefälschte Kirche, die die Gläubigen, die wahren Gläubigen verfolgen wird. Die Entwicklung geht tatsächlich dahin, dass die Ökumene, und zwar eine weltweite Ökumene, erfolgreich sein wird. Aber diese ökumenische Weltkirche wird nicht die Kirche sein, die in der Bibel und im Neuen Testament beschrieben ist, sondern sie wird eine Fälschung sein. Und hier ist natürlich die Aufforderung dann von der Schrift, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Ein Aufruf zur Absonderung, das ist der Zusammenhang dieses Textes. Natürlich kann man hier auch Anwendung machen auf andere Bereiche. Sehr gerne wird dieser Text in Bezug auf die Ehe verwendet, dass man daraus auch ableitet, dass Gläubige und Ungläubige nicht heiraten sollten, sondern beide sollten gläubig sein. Und diese Anwendung ist auch richtig, denn es wird uns bestätigt an anderen Stellen der Schrift. Denn es passt nicht zusammen, wenn man in der Ehe als Gläubiger und Ungläubiger zusammen ist und man möchte eigentlich dem Herrn dienen, ihm nachfolgen, ihm wohlgefallen, aber einer von beiden ist nicht gläubig und ist ständig ein Hindernis. Wie wird es dann bei der Kindererziehung sein und bei vielen anderen Bereichen? Das wird sehr schwierig. Dann im Epheserbrief, den wir ja in der sonntäglichen Predigt abgeschlossen haben, da lesen wir auch in Kapitel 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Es ist eine Veränderung geschehen von der Finsternis zum Licht. Und jetzt ist die Aufforderung, auch als Kinder des Lichts zu wandeln. Der Herr Jesus hat alles Nötige dem Gläubigen gegeben, um ein Leben in Gottesfurcht zu führen, sagt uns der Petrusbrief. Und somit kann niemand, kann kein Gläubiger sagen, ich bringe es nicht fertig, im Licht zu wandeln. Denn der Herr hat uns dazu ausgerüstet, im Licht zu wandeln. Nun abschließend, was ist mit Sünde? Was ist, wenn ein Gläubiger doch wieder sündigt? Kann ein Gläubiger sündigen? Es gab tatsächlich und es gibt auch immer noch die Lehre der Vollkommenheit. Die Lehre, die besagt, dass es möglich ist, ein sündloses, vollkommenes Leben zu führen, einen Zustand der Heiligung zu erreichen, dass man nie mehr sündigt. Und diese Lehre ist nicht biblisch, wie wir im ersten Johannesbrief lesen. Erster Johannes 1, Vers 8, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wer das von sich behauptet, er hat keine Sünde, der verführt sich selbst, er belügt sich selbst und in ihm ist nicht die Wahrheit. In Vers 9 lesen wir dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also hier sehen wir, der Gläubige ist aufgefordert, seine Sünden zu bekennen. Und hier geht es nicht um ein öffentliches Bekennen der Sünde oder um ein Bekennen vor einem Priester, sondern es geht einem um ein Bekennen vor dem Herrn Jesus, dass ihm die Sünde bekannt wird im Gebet. Und hier haben wir die Verheißung, er ist treu und gerecht und vergibt die Sünden und reinigt von aller Ungerechtigkeit. So heißt es ja auch schon in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, der Wandel im Licht heißt auch zu erkennen, dass zwar eine Änderung stattgefunden hat und dass wir in der Heiligung wachsen sollten und dieser Wachstum auch da sein sollte. Das Leben sollte nicht so weitergehen wie vorher, sondern es ist ein neues Leben. Wie der Herr Jesus sagt, siehe, es ist alles neu geworden. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, demütig zu sein und anzuerkennen, dass man, solange man hier auf dieser Erde ist, immer wieder sündigt und dann diese Sünde dem Herrn bekennen soll und in dem Bewusstsein dies tun soll, dass er uns auch reinigt von aller Ungerechtigkeit, dass er uns die Sünden vergibt. Und somit heißt ein Wandel im Licht nicht, dass man, wie es bei der Qumran-Gemeinschaft war, die Qumran-Gemeinschaft haben sich Söhne des Lichts genannt und haben auf alle anderen hochmütig herabgeschaut. Ein Wandel im Licht heißt nicht, auf andere hochmütig herabzuschauen, sondern es heißt, demütig zu sein und zu wissen, man ist selber schwach und man hat dieses Geschenk nur aus Gnade empfangen. Aus Gnade hat der Herr Jesus das getan, aus Gnade hat er sein Leben für uns gegeben und wir haben es immer noch nötig, zum Herrn zu kommen und ihm unsere Schwachheit zu bekennen und ihm unsere Sünde zu bekennen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch zu wissen, dass wir in Gottes Hand sind, dass er uns führt und dass wir im Licht wandeln dürfen und dass er tatsächlich einen Auftrag für uns hat. Er hat Werke, die er vorbereitet hat und er führt uns, trotz aller Schwachheit führt er uns in diese Werke und wir dürfen erfahren, dass wir Werkzeuge sind in Gottes Hand und ein Leben führen, das spannend ist, dass Freude im Herrn ist und das immer wieder mit Überraschungen auch verbunden ist, weil wir Werkzeuge in seiner Hand sind und weil es der lebendige Gott ist, der uns führt und es nicht ein toter Glaube ist, den wir haben, sondern der Glaube an diesen lebendigen Gott, der real unser Leben führt und in seiner Hand hält. Und damit möchte ich schließen.